Liebe Geschwister, guten Morgen, liebe Gäste, Freunde, liebe Zuschauer zu Hause. Schön, dass ihr alle da seid. Bevor wir zur Predigt kommen, will ich noch ein kurzes persönliches Zeugnis weitergeben, weil es, glaube ich, immer wichtig ist, dass wir uns auch von unseren Erlebnissen, die wir mit dem Herrn haben, berichten zur Stärkung, zur Aufbauung, letztlich zur Ehre des Herrn. Ich hatte am Freitag in einer längeren Autofahrt ausgiebig Gelegenheit, mit meinem Herrn zu reden, ihn anzurufen, auch ein bisschen zu hadern und habe ihn so sehr gebeten, dass er mir ein Zeichen gibt, dass ich weiß, dass er da ist und dass er mich hört und mich sieht und dass er mich trägt. Und es war dann so bei ihm und ich war dann im Büro später, nicht viel später, war mein Handy so auf dem Bürotisch und ich kriege dann eine WhatsApp von einem gewissen Bruder, Heinrich Riffel, den manche vielleicht kennen, der Papa von der Carolina Tänzler, die Missionarin in Japan ist. Und der hat mir einen geistlichen Input per Foto geschickt, der ganz genau und exakt meine Frage und mein Problem betraf. Und das hat mich so erfüllt und ich wusste dann, ja, Gott gibt schon und er ist da und er hat auf seine Kinder Acht. Und ich wollte das zu seiner Ehre sagen, aber auch euch zu rufen, weil vielleicht manche auch so ein bisschen in der Luft manchmal hängt oder Zweifel hat oder Angst hat und dann sich auch fragt, Gott, gibt es dich oder wo bist du denn? Und ihn gibt es und er ist da und er sieht und hört uns. Und auch denjenigen unter uns, die andere immer wieder ermutigen und sich vielleicht auch manchmal die Frage stellen, was bringt es denn, wenn ich andauernd jemandem irgendwas schicke? Es bringt was, macht weiter, das sollte euch ermutigen, dass Gott uns auch als Werkzeuge verwendet und wir dann auch ein Wohlgeruch sein dürfen für Menschen, die Hilfe notwendig haben oder Aufbauung. Jetzt aber zur Predigt. Wir sind im Johannesevangelium. Wir schauen uns heute aus dem zweiten Kapitel die Verse 1 bis 12 an. Das ist kein so langer Text. Den kennen auch alle schon irgendwie ein bisschen, die Hochzeit zu Kana nämlich, wo Jesus auf der Hochzeit einem Fest der Freude langweiliges Wasser in köstlichen Wein verwandelt. Aber der Text hat eine, das musste ich auch erkennen bei der Vorbereitung, eine ziemliche Tiefe, die ich bisher nicht mal ansatzweise verstanden habe. Wir wollen uns zusammen einfach ja, belehren lassen von dem Herrn oder einfach an Erkenntnis auch gewinnen. Wir sind also auf der Hochzeit zu Kana zu Gast, einem Freudenfest. Bei dieser Hochzeit ist aber mal nicht die Braut der Mittelpunkt und auch nicht der Bräutigam, wie sonst der üblich ist. Die werden nur in einem Nebensatz erwähnt, aber auch nicht mal namentlich, sondern Mittelpunkt ist ein Gast, nämlich der Herr Jesus selbst. Eine weitere doch entscheidende Rolle spielt seine Mutter, die Maria, und dann natürlich das Wunder oder besser gesagt das Zeichen. Man muss nämlich zwischen Wunder und Zeichen unterscheiden. Also hier ein Zeichen und der Wein. Wir erfahren über Jesus was, aber auch über Maria. Das ist, denke ich, wichtig. Die erscheint in dieser Begegnung mit ihrem Sohn nicht so gut wegzukommen erstmal. Ne? Aber ich nehme gleich vorweg, dass das täuscht, weil es ihrer besonderen Persönlichkeit und auch ihrer geistlichen Erkenntnis und vor allem auch ihrem Glauben nicht gerecht werden würde, wenn man so denken wollte. Gleichzeitig wird in dem Text aber auch Marias Rolle und Bedeutung in Gottes Heilsplan mehrfach auf das Tatsächliche, nämlich die bloße Mutterschaft reduziert, letztlich auch durch das Zeugnis von Maria selbst. Das finde ich immer so beachtlich, dass Maria von sich selbst ja ganz zurückhaltend und bescheiden spricht, ganz anders als manch anderer. Insoweit hilft uns diese Begebenheit, die Person Marias auch in geistlichem Kontext richtig zu verstehen und einzuordnen und eben keine größere Ehre zukommen zu lassen, als sie sich selbst geben würde. Ich will, bevor wir den Text lesen, noch beten. Wir bleiben sitzen. Jesus, danke, dass wir jetzt einen Text vor uns haben, in dem wir dich sehen dürfen, in dem wir dich anschauen können, in dem wir von dir lernen, Herr, auch letztlich über nicht nur über deine Person, sondern auch über das, was du tust und getan hast, Herr, nämlich zu sterben und Sünde wegzunehmen, die Kluft zwischen den sündigen Menschen und deinem Vater und dir zuzumachen. Wir möchten dir danken, Herr, dass du uns hilfst. Und ich bitte dich, dass wir ebenso verstehen, wie du möchtest, dass wir es verstehen, Herr. Segne das Reden und das Hören, segne unsere Herzen und rühre uns einfach an und lass uns erfüllt sein von deiner Botschaft, Herr. Amen. Ich lese den Text aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. An der Tafel ist der Text aus der Luther-Übersetzung. Die wollte ich auch zuerst nehmen. Ich habe aber dann aus bewusstem Grund doch die revidierte Elberfelder zum Lesen genommen. Das ist aber nicht schlimm, weil die Abweichungen nicht groß sind. sondern es ist eher passend, weil an einer Stelle doch zwei unterschiedliche Übersetzungen da sind, es aber wichtig ist, dass wir beide betrachten. Ich weise dann auch nochmal darauf hin. Ich lese. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Da ist jetzt die andere Übersetzung bei euch, das ist aber von Bedeutung. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Ein Maß, sage ich an der Stelle gleich, sind ungefähr 39 Liter, dass man ein bisschen eine Vorstellung davon hat, wie viel Wein Jesus da gemacht hat. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und dort blieben sie nicht viele Tage. Ich habe keine besondere Gliederung, weil ich denke, dass es jeder Vers wert ist, einzeln betrachtet zu werden, und deswegen gehen wir einfach der Reihe nach die Verse durch. Sie sind an der Tafel, ihr könnt sie nochmal mitlesen, und ich werde immer mehr oder weniger ausführlich zu den Texten etwas sagen. Vers 1, am dritten Tag bezieht sich auf den dritten Tag des Aufenthaltes Jesu in Galiläa. Wir wissen aus den Vorpredigten, aus dem ersten Kapitel, dass Johannes der Täufer Zeugnis von sich abgelegt hat. Und er hat an 2 Stellen da schon mal von Jesus gesagt, also er legt Zeugnis von sich ab, am nächsten Tag trifft er Jesus und am zweiten Tag trifft er ihn nochmal. Und dann kommt der dritte Tag, an dem die Begebenheit auf der Hochzeit ist. Und vorher sagt ihm Johannes der Täufer, als er Jesus sieht, am ersten und zweiten Tag, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und am zweiten Tag nochmal, hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Und auch diese Aussagen, die haben für unseren Text doch mehr Bedeutung, als man erstmal meinen wollte. Kana, in dem Ort, an dem die Hochzeit stattfand, das liegt in der Nähe des Sees Genezareth. Kapernaum liegt direkt am See, Kana ein bisschen östlich, auch ein bisschen höher gelegen. Im Vers 11 oder 12 lesen wir, dass sie von Kana dann hinabgingen nach Kapernaum. Es ist insgesamt im Norden Israels gelegen, zwischen dem Mittelmeer und dem See Genezareth. Maria, die Mutter Jesu, war auch da. Sie wird aber nicht mit Namen erwähnt. Sie wird nicht beschrieben mit Namen, was beachtlich ist und was der Heilige Geist, denke ich, auch genauso wollte, dass es dasteht. Denn Jesus war nämlich nicht berühmt, weil er der Sohn der Jungfrau Maria war, sondern Maria war bekannt, weil sie die Mutter des Herrn Jesus gewesen ist. Die Schrift und damit automatisch auch der Heilige Geist geben immer dem Herrn Jesus den ersten Platz, nicht Maria und auch keinem anderen Menschen. Und das ist schon mal die erste bemerkenswerte Aussage des Textes zu der Person der Maria, die also einfach dem Herrn Jesus nachgeordnet wird und an der Stelle nicht mal mit Namen erwähnt ist. Es ist deswegen auch von besonderer Bedeutung, weil diese Textstelle die letzten von Maria übermittelten Worte enthält, nämlich, was er euch sagt, das tut. Gleichwohl wird sie mit Namen nicht erwähnt. Und dieser biblische Grundsatz, der sollte uns warnen und vielleicht auch lehren, dass wir niemals Menschen anbeten oder ihnen zu viel Gewicht geben oder sie gar verehren, auch nicht im geistlichen Bereich, da Anbetung und Ehre alleine unserem Herrn gehört, der auch ein eifersüchtiger Gott ist, was sich aus dem ersten Gebot sehr gut ableiten lässt. Vers 2. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Wir wissen nicht genau, warum Jesus da war. Wir wissen auch nicht, welche Rolle er auf dieser Hochzeit hatte, ob er da gepredigt hat oder ob er einfach mit seiner Familie da war. Aber wir wissen, dass es sicher ein weiser Entschluss der Braut und des Bräutigams war, Jesus einzuladen. Genauso wie es auch heute noch ein weiser Entschluss ist, wenn Leute, die eine Ehe eingehen wollen, den Herrn Jesus einladen und ihre Ehe auf ihn gründen. Was aber natürlich auch bedingt und voraussetzt, dass jeder der beiden sein Leben dem Herrn Jesus übergeben hat und dass man eben auch ganz bewusst eine Ehe zu seiner Ehre führen mag. Denn eine dreifache Schnur zerreißt nicht so bald. Das steht in Prediger 4, Vers 12. Bedeutung für uns könnte sein, heirate nie einen Ungläubigen oder einen nicht an Jesus Gläubigen. Pflege in deiner Ehe stets die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, lade ihn immer wieder ein und gib ihm Zeit, was manchmal schwierig ist, aber was wir uns doch vornehmen sollten. Seid ihm beständig und reichlich dankbar und überlegt auch, wo ihr im Einzelnen oder auch als Ehepaar dienen könnt. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man dem Reich Gottes dienen kann. Es muss nicht immer groß sichtbar sein, es kann auch im Verborgenen passieren. Vers 3. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Als der Wein ausgegangen war, kommt die Mutter Jesu mit diesem Problem sofort zu ihm. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist jetzt ausgerechnet der Wein da ausgegangen und warum ist dieses tatsächlich so schlimm, wenn der Wein jetzt mal weg ist? Kann man sich auch anderweitig behelfen. Aber wir wissen, dass in der Bibel garantiert nichts zufällig steht. Und deswegen hat das schon einen tieferen Sinn, dass der Wein hier fehlt. Oder umgekehrt, dass auf der Hochzeit dann der Wein ausgegangen ist, weil schon feststand, dass diese Begebenheit der Hochzeit irgendwann in der Bibel sich Niederschlag finden wird. Insofern schauen wir uns an, was es bedeutet. Wir wollen dann einige Bibelstellen uns zu Gemüte führen und versuchen herauszufinden, was die Bibel über den Wein denn sagt, was er bedeuten kann. Ich will vorher aber noch ganz kurz ein Wort verlieren zu Umgang mit Wein unter uns. Ich persönlich war immer über diese Textstelle froh und dankbar. Sie hat mich beruhigt, weil wenn Jesus an der Hochzeit war, wo die schon viel Wein getrunken haben und er ihnen dann noch 6 Krüge mit, sagen wir, im Durchschnitt 100 Liter macht, also noch 600, dann ist es ja legitim, wenn wir auch Wein trinken. Ich glaube, so kann man es auch sagen, wenn wir Wein genießen, dann ist das auch geistlich, glaube ich, unbedenklich, sondern es ist ja etwas, einfach was Gutes, was Schönes, was Freude macht. Nur wenn jemand merkt, dass er ohne den Wein oder den Alkohol nicht leben kann, regelmäßig trinkt oder auch zu viel trinkt, das Maß nicht findet, dann ist es vielleicht besser, wenn er sich da Hilfe holt oder sensibel ist, weil die Bibel auch beschreibt, dass zu viel Wein ein großes Problem sein kann und zu vielen schlimmen Dingen führen würde. Schauen wir uns an, was die Bibel über den Wein sagt. Wein steht in der Schrift oft als Symbol für Freude, das aber natürlich perfekt zu einer Hochzeit passt. Gott gebe dir Korn und Wein die Fülle, 1. Mose 27 steht das, in dem Land der Korn und Wein ist, 5. Mose 33, dass der Wein erfreue des Menschen Herz, Psalm 104, oder trinke ein wenig Wein um des Magens willen, 1. Timotheus 5, Vers 23. Der Wein steht aber nicht nur für Freude, sondern er steht in der Bibel auch als Symbol für das Blut, das der Jesus für uns am Kreuz vergossen hat und woran wir uns regelmäßig im Abendmahl erinnern. Lukas 22, Vers 20 steht, desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und vorher sagt der Jesus in Bezug auf den Kelch, dass er von nun an nicht mehr trinken wird von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Weshalb auch klar ist, dass er von dem Gewächs des Weinstocks spricht, nämlich von dem Wein in dem Kelch. 1. Korinther 10 steht, der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Ein Kapitel weiter im 1. Korintherbrief, desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Also ist klar, dass es, wenn da von Wein die Rede ist, was immer so meine Frage war, wieso jetzt der Wein so wichtig ist, klar, dass es da nicht nur um dieses freudemachende Getränk geht, das die da vielleicht auch reingeschüttet haben, sondern es geht um deutlich mehr, nämlich um Freude und letztlich auch um das Blut. Ich habe in einem Kommentar zu dem Aspekt Wein ist gleich Freude gelesen. Als Maria sagte, dass der Wein ausgegangen war, oder vielmehr, sie haben keinen Wein, beschreibt sie damit auch im übertragenen Sinne den Zustand von Menschen, die nicht gerettet sind, da es für Ungläubige keine echte und vor allem auch keine ewige, dauerhafte Freude gibt. Ich würde ergänzen, dass Ungläubige natürlich auch Freude haben können und vielleicht auch fröhlich und glücklich sein können, aber ganz sicher ist, dass diese Freude, die irdisch geprägt ist, irgendwann endet, weil die Welt nicht ewig Bestand hat und weil die Welt auch nichts bieten oder bringen kann, was einen letztendlich erfüllt. Und bezogen auf den Text würde man sagen, ohne den Wein würde diese fröhliche Hochzeit irgendwann jetzt allmählich enden, ausklingen, so wie auch das Fest der Menschen auf dieser Erde, die denken, dass sie ewig leben und dass das ewig alles Bestand hat, auch ganz sicher irgendwann enden wird. Man könnte auch sagen, dass da früher oder später für jeden die Lichter ausgehen. Also wir sehen, dass dieser Wein eine geistliche Dimension und Bedeutung hat. Und wenn man über den Wein als Symbol für das Blut spricht, könnte man in etwa wie folgt kommentieren: Für jeden Gläubigen hat das Blut Jesu, dessen wir im Abendmahl mit Wein oder auch aus bestimmten Gründen mit Saft, mit rotem Gedenken, höchste Bedeutung, da es alleine Schuld wegnehmen kann. Wenn es also Jesu Blut nicht gäbe, gäbe es keine Sündenvergebung, keine Erlösung und auch kein ewiges Leben. Und weil das so wichtig ist, diese Bedeutung ist für mich noch wichtiger als die Freude, wobei beides verknüpft ist, denn das Blut Jesu bringt Erlösung und damit natürlich auch Freude, wollen wir noch ein paar Stellen uns vor Augen führen, die die Bedeutung und die Wichtigkeit des Blutes in Bezug auf die Vergebung deutlich machen. Und deswegen ist wichtig, weil wir ja vorher gelesen haben, der Johannes der Täufer spricht von Jesus als dem Lamm Gottes, das Sünde wegnimmt. Jetzt kommt der Wein und der Wein steht für das Blut, das Sünde wegnimmt. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Hebräer 9, Vers 22. Vielmehr nun, da wir jetzt durch das Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Römer 5, 9. In welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Epheser 1, 7. Jetzt aber in Christo Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, wir alle, durch das Blut des Christus nahe geworden. Epheser 2, Vers 13. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, Hebräer 10, Vers 19, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes, wie der Johannes der Täufer sagt, ohne Fehl und ohne Flecken, 1. Petrus 1, 19. Da finden wir wieder den Gedanken zu dem Passafest, das wir im 1. Mose uns angeschaut haben, als das Volk befreit wird aus Ägypten und durch das Blut des fehlerlosen Lammes an dem Türpfosten gerettet wird vor dem Gericht. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde, 1. Johannes, und dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat, in seinem Blut, Offenbarung 1, Vers 5. Also wir sehen, dass in der Bibel nichts zufällig so steht und dass der Wein hier für das Blut steht, der das Sünde wegnimmt, alleine in der Lage ist, Sünde wegzunehmen. Wir kommen dann schon noch auf den weiteren Sinn, dass es ein rundes Gesamtes gibt. Es spielen auch die Gefäße eine Rolle und der Zustand des Volkes und der geistliche Zustand des Volkes damals. Bemerkenswert ist aber auch noch, dass Maria genau wusste, wo sie hingehen musste mit dem Problem. Also sie wusste, dass sie zu Jesus gehen konnte und musste, dass er der Einzige ist, der ihr helfen kann, der ihr notfalls auch ein Wunder tun kann. Das war ihr klar. Und das ist die zweite besondere Aussage in dem Text in Bezug auf Maria, die nicht selber versuchte, das irgendwie zu regeln und die Leute auf sich gezogen hat, die Aufmerksamkeit eben gar nicht auf sich gelenkt hat, sondern auf ihren Sohn, die spricht für ihre Einsicht, Erkenntnis in Bezug auch auf sich selbst und auch auf ihren Sohn Jesus. Und gleichzeitig können wir uns fragen, wenn Maria zu Jesus geht, woher unsere Hilfe denn kommt, in Bezug auf unser Heil oder auch in Bezug auf unser irdisches Leben, das ja manchmal auch kompliziert sein kann. Unsere Hilfe sollte auf jeden Fall immer von dem Herrn kommen, der Himmel und Erde gemacht hat. Das steht im Psalm 124. Und wenn es um unser Heil geht, dann ist klar, dass es in keinem anderen Heil gibt, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Oder Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also Heil erlangen wir nur bei Jesus. Und wenn wir fragen, woher unsere Hilfe in Bezug auf das Heil kommen kann, dann eben nur bei der Person des Herrn Jesus. Und unsere Hilfe im Alltag, die ist auch bei ihm angegliedert. Er ist unsere Hilfe, er ist unser Schild, unser Schutz, unser Fels. Kann man im Psalmen viel lesen, aber sicher auch im Neuen Testament. Kommen wir zum vierten Vers. Ich habe ja geschrieben, ein schwieriger Vers. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und hier steht: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Schwieriger Vers deswegen, weil er eine respektlose, abweisende und kalte Antwort Jesu an seine Mutter vermuten lässt, nachdem sie mit dem Problem kommt: Es ist kein Wein da. Der Gedanke ist aber fehlgeleitet, wir wollen es auflösen. Zunächst kann man festhalten, dass das Wort, das hier für Frau steht, das gebraucht wird für Frau, tatsächlich eine respektvolle Anrede ist, wie in etwa Madame oder meine Liebe, meine Gnädige, steht also für, nicht für eine unpersönliche oder herabwürdigende Anrede, sondern für eine wertschätzende, liebevolle. Jesus hat also seine Mutter da nicht angeschnauzt, was auch komisch wäre, wenn wir lesen, dass er ohne Sünde war und ohne Sünde ist. Aber die Wortbedeutung ist hier anders, als wir es im Deutschen vermuten würden. Es war liebevoll und respektvoll. Und dann ist aber da der Ausspruch noch: Was habe ich mit dir zu schaffen? Oder: Was geht es dich an, was ich tue? Klingt auch so nach Distanz, nach Abstand, nach Kluft, nach Unterschied. Nachdem sich dieser Ausdruck, was habe ich mit dir zu schaffen, ich beziehe mich jetzt mal auf den, der aus meiner Übersetzung stammt, auf den, der an der Tafel steht, komme ich dann nochmal gesondert. Nachdem dieser, was habe ich mit dir zu schaffen, in der Bibel des Öfteren gebraucht wird, will ich euch ein paar Stellen vor Augen führen und wir versuchen dann anhand dieser Stellen zu verstehen, was Jesus damit sagen will oder wollte. Im 2. Samuel 19, Vers 22 steht in Bezug auf David: David aber sprach: Was habe ich mit euch zu schaffen, ihr Kinder der Zeruja, dass ihr mir heute wollt zum Satan werden? Im 2. Könige 3, Vers 13 steht über Elisa: Elisa aber sprach zum König Israels: Was hast du mit mir zu schaffen? Gehe hin zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter, also nicht zu mir. Es gibt einige Stellen im Neuen Testament, wo Dämonen den Herrn Jesus fragen, was sie mit ihm zu schaffen hätten, nämlich nichts. Oder der berühmte Ausspruch der Frau von Pontius Pilatus in Matthäus 27, 19: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, nämlich mit Jesus. Oder noch ausdrücklicher 2. Korinther 6, Vers 14: Was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Es wird also deutlich, selbst wenn wir diese Textstellen jetzt nicht weiter ausführen können aus Zeitgründen, wer Interesse hat, es näher nachzuvollziehen, der kann gerne kommen und sie sich abschreiben oder abfotografieren und sie nochmal selber versuchen zu verinnerlichen, aber es wird auch aus dem, was ich gelesen habe, schnell deutlich, dass bei diesen jeweils handelnden Personen es keinerlei Übereinstimmung gibt, keine Zugehörigkeit, keine Gemeinsamkeit besteht. Und deswegen kann man sagen, dass diese Redewendung, die Jesus da verwendet, was habe ich mit dir zu schaffen, bedeutet: Was haben wir gemeinsam, Frau, was verbindet uns? Antwort: Nichts. Was hat also Jesus in geistlicher Hinsicht mit Maria? Klammer auf, in menschlicher Hinsicht war sie seine Mutter, Klammer zu. Aber in geistlicher Hinsicht, was hat Jesus mit Maria geistlich oder mit irgendeinem anderen Menschen zunächst mal gemein? Antwort: Nichts. Nichts, weil jeder Mensch sündig ist, auch die Maria. Und deswegen trennt die Sünde eben den Menschen vom Herrn Jesus. Erst durch sein Opfer am Kreuz und das dort vergossene Blut, symbolisiert eben durch den Wein, der hier vermehrt bzw. gemacht wird, entsteht eine endgültige und unendliche geistliche Verbindung, da die Sünde dann nicht mehr trennen kann. Und durch diese Aussage des Herrn Jesus wird deutlich, also was habe ich mit dir zu schaffen? Nichts, uns trennt etwas. Warum Jesus hier gerade den Wein macht und dass der Wein eben unter anderem für das Blut steht, das diese Trennung dann letztlich aufhebt, nämlich am Kreuz von Golgatha. Am Kreuz von Golgatha deswegen: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Zu dem Zeitpunkt hat er noch gelebt, aber als er dann am Kreuz stirbt, zu der Stunde wird dann dieses Blut vergossen und kann, wenn man es denn annimmt, diese Kluft, die erstmal da ist, wegnehmen. Der Ausleger Williams weist in Bezug auf die Textstelle mit Maria darauf hin, dass der Herr Jesus diesen Ausdruck hier gegenüber der Jungfrau Maria benutzt, um ausdrücklich zu zeigen, wie unüberbrückbar die Kluft zwischen seiner sündlosen Gottheit und ihrer sündigen Menschlichkeit ist und dass er nur einer Stimme gehorchen konnte, nämlich der seines Vaters. Wenn wir uns jetzt in dem Kontext noch diese Übersetzung anschauen, die hier steht: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Würde man sagen müssen, dass die Stunde Jesu noch nicht gekommen war, als Antwort auf die Frage des Problems des fehlenden Weines. Könnt ihr ungefähr sagen, Maria sagt, es gibt keinen Wein. Jesus sagt, was geht's dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht da. Ich schaffe schon noch den Wein her, Klammer auf, mein Blut, Klammer zu, aber nicht, wenn du es sagst, sondern wenn es mein Vater sagt, zur vorbestimmten Zeit am Kreuz von Golgatha. Also Jesus führt, das nochmal zu betonen, einfach aus, dass zwischen Maria und ihm, und Maria steht da stellvertretend für alle Menschen, einfach eine unüberbrückbare Kluft ist, nämlich die Sünde, die nur geschlossen werden kann durch Wein bzw. durch Blut. Vers 5. Man könnte jetzt erwarten, wenn Maria menschlich reagieren würde, dass sie beleidigt ist und weggeht. Wenn Jesus sagt, ich mache das schon zu meiner Zeit oder uns trennt ganz, ganz viel, aber sie ist eben nicht beleidigt weggegangen, sondern sie hat offenbar gut verstanden, was die Worte Jesu bedeuten sollten. Auch wenn sie natürlich nach dem Getränk gefragt hat und er eigentlich auf das geistliche Blut geantwortet hat, aber ich denke, sie hat es trotzdem verstanden oder jedenfalls hat sie ihm vertraut. Und deswegen weist sie die Jünger auch an, das zu tun, was er sagt. Sie hat also wiederum nicht auf sich die Aufmerksamkeit gelenkt und gesagt, so, ich sage euch jetzt mal, was passiert und Jesus hätte im Hintergrund irgendwie arbeiten sollen. Nein, sie hat gesagt, hört, was Jesus sagt und tut das auch. Sie weist also selbst als Person nicht auf sich hin, sondern wieder von sich weg auf den Sohn Jesus Christus. Die dritte besondere Aussage über die Maria. Ich finde es immer schön, wenn man Aussagen von Personen über sich selbst erfassen kann, um dann zu sehen, wie sind die Personen einzuordnen. Das ist, glaube ich, das ehrlichste Zeugnis, das man überhaupt bekommen kann. Die Bedeutung dieses geistlichen Prinzips, auf Jesus hinzuweisen, die Lehren des Herrn Jesus, die stehen alle im Neuen Testament und dem Ratschlag Marias folgend, ist, glaube ich, jeder gut beraten, wenn er das sich zu Gemüte führt, was über Jesus gesagt wird im Neuen Testament und es dann letztlich auch tut. Vielleicht kann man sogar sagen, dass Maria an der Stelle im übertragenen Sinne auch sagt, das Heil kommt durch Jesus und die Lehre des Herrn Jesus findet man im Neuen Testament, hört also, was er sagt und tut es auch. Auch sehr bemerkenswert, finde ich. Vers 6. Sehr interessant. Es geht um diese 6 steinernen Wasserkrüge, die aufgestellt waren nach der Reinigungssitte der Juden. Also diese 6 Wasserkrüge wurden benutzt, damit sich die Juden in einer Zeremonie mit dem Wasser von Verunreinigungen befreien konnten. Reinigungszeremonie zum Beispiel, wenn man etwas Unreines angelangt oder berührt hat oder wenn man mit einem Unreinen in Kontakt war. Die Gefäße haben deswegen also auch eine tiefere Bedeutung, ebenso wie der Wein, da Jesus den Wein auch in jedem x-beliebig anderen Gefäß hätte machen können. Er hätte auch machen können, dass die kleinen Becher, die sie auf den Tischen hatten, nicht mehr leer gehen oder dass die kleinen Gefäße, die sie auf den Tischen hatten, einfach nicht mehr zu Ende gehen. Aber nein, er nimmt diese Reinigungskrüge, um das Wunder zu vollbringen. Die 6 steinernen Wasserkrüge stehen also für die gesetzliche Reinigungszeremonie und mithin für den Akt einer äußeren rituellen Reinigung nach Verunreinigung. Und gleichzeitig stehen sie damit für die damals vorherrschende Gesinnung und Lehre in Israel. Und dazu muss man Folgendes wissen, während dieser Zeit gab es im Judentum keine wahre Freude, dass sich das Volk nur einer ermüdenden Reihe von Riten und Zeremonien unterziehen musste, ihr Leben aber an sich geschmacklos war, sie göttliche Freude, die nur Jesus bringen kann, gar nicht kannten. Gut, Jesus war auch am Beginn seines Wirkens, aber das, was sie kannten, waren einfach äußere Riten und Zeremonien. Und sie wussten oder spürten auch, dass man sich, selbst wenn man sich äußerlich immer wieder reinigt, das, was einem im Herzen beschwert, nicht los wird. Deswegen war auch keine Freude da. Und daran waren, was die folgende Textstelle zeigt, die wir uns anschauen, vor allem die Pharisäer und die Schriftgelehrten schuld, die nur Gesetze predigten, schwere Lasten auferlegten, letztlich Heuchler waren und überhaupt keine Vorbilder beim Tragen der Lasten. Und ich möchte mit euch eine Stelle anschauen im Lukas-Evangelium, also ein Evangelium weiter vorne, Kapitel 11, wenn ihr wollt, schlagt es auf. Da geht es nämlich genau um eine solche Reinigungszeremonie, bei der auch Jesus zugegen war. Wenn man das liest und noch ein bisschen Kommentierung dazu liest, dann versteht man, was es mit diesen Gefäßen auf sich hatte und was Jesus da mit dem Wein in den Gefäßen eigentlich sagen wollte. Die Stelle Lukas 11, Vers 37 bis 46 lese ich. Als er aber redete, bat ihn ein Pharisäer, dass er bei ihm zum Mittag essen möchte. Er ging aber hinein und legte sich zu Tisch. Als aber der Pharisäer es sah, wunderte er sich, dass er sich nicht erst vor dem Essen gewaschen hatte, also Jesus nicht diese zeremonielle Reinigung angewandt hatte. Der Herr aber sprach zu ihm: Nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel. Euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit, Toren. Hat nicht der, welcher das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht? Gebt jedoch als Almosen, was darin ist, und siehe, alles ist euch rein. Aber wehe euch, Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Wehe euch, Pharisäern, denn ihr liebt den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßung auf den Märkten. Wehe euch, denn ihr seid wie die Grüfte oder wie Gräber, die verborgen sind, und die Menschen, die darüber gehen, wissen es nicht. Aber einer der Gesetzesgelehrten antwortete und spricht zu ihm: Lehrer, indem du dies sagst, schmähst du auch uns. Er aber sprach, auch euch Gesetzesgelehrten, wehe, denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten und selbst rührt ihr die Last nicht mit einem eurer Finger an. Also es geht da genau um diese Reinigungszeremonie, die Jesus sozusagen aufgreift, indem er den Wein in den Krügen macht. Und ich will euch noch einen kurzen Kommentar aus dem Schriftstück von William MacDonald vorlesen, der das nochmal so aufgreift, aufdröselt sozusagen. Als Jesus die Einladung eines Pharisäers zum Mittagessen annahm, war sein Gastgeber schockiert, weil er sich vor dem Essen nicht gewaschen hatte. Jesus konnte seine Gedanken lesen und ermahnte ihn ernsthaft wegen dieser Heuchelei. Jesus erinnert ihn daran, dass nicht zählt, wenn das Äußere des Bechers rein ist, sondern entscheidend ist, wie das Innere aussieht. Nach außen hin erschienen die Pharisäer ziemlich gerecht, doch innerlich waren sie unehrlich und böse. Derselbe Gott, welcher das Äußere des Menschen gemacht hat, hat auch das Innere gemacht und ist vor allem daran interessiert, dass das innere Leben eines Menschen rein ist. Denn der Mensch sieht zwar auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel steht das. Und schließlich verglich der Herr sie mit versteckten Gräbern oder Grüften. Unter dem Gesetz des Mose machte man sich für 7 Tage unrein, wenn man ein Grab berührte, selbst wenn man nicht mal wusste, dass es ein Grab war. Die Pharisäer gaben nach außen hin den Anschein, dass sie hingegebene religiöse Führer waren, doch sie hätten eigentlich ein Schild tragen müssen, das die Menschen warnte, dass es verunreinigend war, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Sie waren wie die Gräber, die Grüfte, die verborgen sind, voller Unreinheit, Verdorbenheit und steckten mit ihrer Oberflächlichkeit und ihrem Stolz andere an. Und dann gibt es noch eine zweite Stelle, die den Zustand der damaligen geistlichen Situation so wunderbar beschreibt. In Lukas 13, Vers 14 steht, dass Jesus eine gekrümmte Frau heilt, diese Frau auf der Stelle gesund ist und den Herrn lobt und ihm dankt. Und dann antwortet ein Vorsteher der Synagoge Folgendes, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte und sprach zu dem Volk: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbat. Eine traurige geistliche Gesinnung, die Jesus hier aufdeckt und auch aufgreift, indem er die Reinigungskrüge in sein Wunder, in sein Zeichen mit einbezieht und sie verwendet und sie mit Wein füllt. Er nimmt das traurige Reinigungswasser, mit dem man sich immer wieder äußerlich hätte reinigen müssen, weg und ersetzt es durch freudebringenden Wein, seinem Blut, das die Trennung zum Vater aufhebt. So wie wir es nach der Kreuzigung sehen, als der Vorhang im Tempel in 2 Teile zerriss, die Trennung, von der Jesus vorher zu Maria gesprochen hat, eben aufgehoben ist durch das, was Jesus getan hat. Mir ist in dem Zusammenhang noch die Stelle Matthäus 9, Vers 17 eingefallen. Da steht was über neuen Wein in alten Schläuchen. Der wird hier wohl auch passen. Wir lassen es aber aus Zeitgründen jetzt. Ihr könnt aber zu Hause oder vielleicht auch in den Hauskreisen nochmal drüber nachsinnen. Und uns jetzt noch die Verse 7 und 9 zusammenfassend anschauen. Also diese Wunderhandlung. Zunächst mal bezieht Jesus die Umstände, die Gegebenheiten, die da waren, nämlich die Krüge und die Diener und so weiter, in sein Wunder mit ein, was er des Öfteren tut, wenn er Wunder gemacht hat. Wir denken an die Vermehrung des Brotes und der Fische. Da hat er auch den Jungen benutzt, die Brote und die Fische hatte, hat sie vermehrt. Hier benutzt er eben auch die Gegenstände, die da waren. Es waren nicht seine Jünger, die das Wasser auffüllen sollten in den Krügen, um hinterher sich nicht dem Vorwurf oder der Vermutung der Trickserei auszusetzen. Und auch mussten die Krüge bis oben hin mit Wasser gefüllt werden, dass man hinterher nicht sagen konnte, da war noch ein bisschen Lücke und da haben die dann noch Wein nachgegossen, der sich vermischt hat. Also Jesus hat an alles gedacht. Und wir können vielleicht auch das geistlich übertragen, wenn wir sagen, dass wir uns zu Jesus bekehren, dann kriegen wir den Heiligen Geist und nicht nur ein bisschen davon und nicht nur eine bestimmte Menge und irgendwann eine andere Menge, sondern wir kriegen ihn ganz, so wie hier die Krüge ganz voll mit Wasser waren oder letztlich dann eben auch ganz voll mit Wein waren. Und dieses Wasser wurde in Wein verwandelt in einem Augenblick, also nicht in einem langen Prozess. Ebenso werden unsere Sünden uns vergeben, wenn wir sie bekennen vor dem Herrn Jesus in einem Augenblick und nicht erst irgendwann in der Zukunft oder teilweise oder ein bisschen, sondern auf einmal. Der Speisemeister, der wusste zwar nicht, woher der Wein kam, aber was er sofort erkannt hat, war, dass der von höchster Qualität gewesen ist, weshalb er sich auch gefragt hat, wo der herkommt. Vers 10 hat jetzt noch eine größere Bedeutung. Der spricht zu dem Bräutigam: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis zuletzt aufbewahrt. Wir würden, genauso wie der Speisemeister gedacht hat, oder wahrscheinlich jeder Mensch, wenn er eine Hochzeit oder ein Fest ausrichtet, den besten Wein am Anfang anbieten, weil die Leute da noch eher genießen, weil sie da noch den Geschmack mehr spüren und weil sie vielleicht auch den Geruch wahrnehmen. Später, wenn sie schon viel getrunken und gegessen haben, also vielleicht auch betrunken sind, dann wird die Qualität des Weines keine große Rolle mehr spielen. Dann geht es nur noch um den Alkoholgehalt und dann setzt man den Wein mit weniger Qualität vor. Aber bei Jesus ist es ganz anders. Er hätte theoretisch auch denselben Wein machen können, den sie schon mal hatten. Dann hätten die überhaupt keinen Unterschied gemerkt und hätten einfach weiter getrunken, gefeiert. Nein, aber Jesus macht bewusst einen viel, viel besseren Wein, den besten Wein, um nämlich etwas auszudrücken. Das Beste war auf dieser Hochzeit zum Schluss aufgehoben. Das Beste, der beste Wein, der denkbar ist, ist das kostbare Blut unseres Herrn. Er gibt das in Fülle. Und gleichzeitig verdrängt er mit diesem Wein auch dieses Reinigungswasser. Also dieses Wasser, das traurig war und das man immer wieder hätte anwenden müssen, das das Herz aber nie reinigen konnte, wird weggemacht, wird vollkommen verdrängt durch diesen Wein, der für das Blut des Herrn steht. Und auch das hat eine geistliche Bedeutung, warum dieser beste Wein am Schluss kommt, wenn wir uns anschauen, wie die Welt tickt und wie es im geistlichen Bereich so geht. Die Welt wird die Menschen in der Regel zu Beginn versuchen, in ihren Bann zu ziehen, wird ihnen das Beste anbieten. Wir sehen das, wenn Leute jung sind, lernen, studieren, dann blüht das Leben irgendwie und man lebt in der Welt und vielleicht auch mit der Welt. Aber irgendwann, wenn Alter kommt, wenn Gebrechen kommen, wenn Krankheiten kommen, wenn auch Todesfälle im Umfeld eintreten, dann merkt man, dass Leute in der Gesellschaft oder auch im Beruf immer weniger eine Rolle spielen, bis sie dann schließlich in Altenheimen ein trauriges, einsames, nutzloses Dasein fristen. Und wenn sie dann noch am Herrn Jesus vorbeigehen, schießen sie auch am Paradies vorbei und landen, so wie es der Bernd vorhin auch gesagt hat, nach dem, was die Bibel sagt, in der Hölle. Und man muss sich bewusst machen, dass der Jesus in der Bibel viel mehr von der Hölle spricht, dem Ort, als vom Himmel. Es ist also wirklich ernst. Und wir sehen, dass das Leben auf der Erde am Anfang vielleicht schon ein bisschen ansteigt, aber dann irgendwann langsam bergab geht und schließlich zum Tod führt. Im geistlichen Leben hingegen ist es genau anders. Am Anfang steht ein mehr oder weniger von Sünde geprägtes Leben oder zumindest ein Leben in der Gottferne. Man will von Gott nichts wissen und lebt halt, wie man lebt. Wenn aber dann eine Sündenerkenntnis und Bekehrung kommt, dann folgt ein Leben mit dem Herrn Jesus, das auch nicht immer einfach ist, aber das zumindest unter seiner Obhut geführt werden kann. Und schließlich nach diesem Leben hier verspricht uns der Herr Jesus, dass er Wohnungen für uns bereitet hat. Das bedeutet, dass unser Leben dann im Paradies weitergeht, was zum Ausdruck kommt durch den Umstand, dass der Jesus am Ende der Hochzeit den besten Wein den Leuten vorgesetzt hat. Und dieser Umstand wird so eindrucksvoll dargelegt in der Geschichte vom verlorenen Sohn, steht in Lukas 15, Vers 11 fortfolgende. Als der Sohn das Leben genießt und das Leben ist High Life, er hat viel Geld, gibt es aus, bis er dann merkt, dass das Geld und die Welt nicht trägt. Das Geld war aus und die Freunde waren weg und es war nur Chaos. Und er hat dann gemerkt, dass er gesündigt hat gegen Gott und die Welt und seinen Vater vor allem. gesagt, er ist nicht mehr würdig, der Sohn zu heißen, und kommt mit dieser Haltung, mit dieser zerbrochenen Gesinnung zu seinem Vater, und der nimmt ihn mit offenen Armen an, zieht ihm Feierkleider an und schlachtet ein Kalb, macht ein Fest für ihn. Das kommt da zum Ausdruck. Der Wein, der beste Wein am Schluss im Geistlichen beim Herrn zu Hause. Und auch für die Juden, ich habe das vorhin schon mal gesagt, hatte es die spezielle Bedeutung, da sie durch die Pharisäer und die Schriftgelehrten geknechtet waren, durch Gesetze, Gebote, Zeremonien, die aber nie inneren Frieden bringen konnten. Und insofern hatte das für die auch eine besondere Bedeutung, dass diese Krüge, die immer nur für diese Reinigung standen und für du musst, weggenommen worden sind durch das Blut, beziehungsweise ausgetauscht worden sind durch das Blut. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele von denen, die auf der Hochzeit waren, vielleicht hat Jesus da auch noch dann näher ausgeführt, ne, als klar war, wieso der Wein da war. Aber vielleicht haben auch viele, nachdem er tot war und wieder auferstanden ist, verstanden, was da mit dem Wein gemeint war. Ich möchte auch in die Runde noch sprechen oder auch an die Bildschirme. Wenn auch unter uns jemand ist, der bisher sich nur so einen frommen Schein gegeben hat, weil er vielleicht schon jahrelang in eine christliche Gemeinde geht und einfach die Sprache und das Verhalten angenommen hat, aber auch weiß, dass er im Herzen eigentlich eher so wie ein verfaultes Grab ausschaut, oder wenn jemand noch überhaupt keine Gedanken sich gemacht hat zu der Frage, woher kommt meine Hilfe in geistlichen Dingen, in Fragen des Heiles oder auch in Fragen des Lebens, dann soll er diese Textstelle zum Anlass nehmen und seinen Herrn bitten, dass er ihm dieses schmutzige Herz wegnimmt und es ersetzt durch die Fülle seines Geistes und den Schmutz der Sünde wegwäscht durch das Blut, das der Jesus am Kreuz vergossen hat, durch diese Fülle an Wein. Der Jesus hat auch nicht gekleckert, der hat nicht nur einen kleinen Becher Wein gemacht, sondern er hat die sozusagen überflutet mit Wein, was auch ganz besonders dafür spricht, wenn man diesen Wein mit dem Blut des Herrn gleichsetzt, was das für eine Auswirkung, für eine Menge hat. Jeder, der seine Schuld damit loswerden will, der kann sie loswerden, der muss es nur tun. Sie erkennen und bekennen. Wir wollen uns am Schluss noch die Verse 11 und 12 kurz anschauen. Da ist von dem ersten Zeichen des Herrn die Rede. Ich sagte vorhin schon mal, man muss zwischen Wundern und Zeichen differenzieren. Das führe ich aber jetzt nicht näher aus. Hier ist vom ersten Zeichen die Rede. Jesus hat also, wie es in apokryphischen Schriften scheinbar manchmal erwähnt wird, in seiner Kinder- und Jugendzeit sicher keine Zeichen vollbracht. Wir können uns erinnern an das erste Wunder, das Mose getan hat. Der hat Wasser, nämlich das des Nils, in Blut verwandelt. Hier verwandelt Jesus Wasser in Wein. Ich würde sagen, wenn man dieses Blut des Herrn Jesus annimmt, dann ist es Segen und Freude und Glück. Und wenn man es nicht annimmt, dann ist es Gericht, so wie die Ägypter. Die wollten nicht hören auf den Herrn, da war das Blut dann nicht erlösend, sondern verderbend. Und wir können uns auch fragen an der Stelle, wenn es um Wunder geht, welche Wunder und Zeichen haben wir vom Herrn schon erlebt? Fragt euch einfach selber, ob ihr ihn schon mal erlebt habt. Ich glaube schon, wir müssen es uns immer wieder bewusst machen. Ich habe von meiner kleinen Begegnung mit dem Herrn am Freitag erzählt. Ich glaube, wenn man ihn von ganzem Herzen sucht, dann wird er sich einem oft öfter, viel öfter zeigen, als wir es zu glauben wagen. Interessant ist noch, dass in Vers 11 steht, durch dieses Zeichen offenbarte er seine Herrlichkeit. Also die Herrlichkeit bedeutet, er hat sich offenbart als der Mensch gewordene Sohn Gottes und seine Jünger glaubten an ihn. Und Vers 12 wird dann neben der Maria nochmal die Brüder des Herrn Jesus erwähnt, also die leiblichen Geschwister sozusagen, bei denen steht aber leider nicht, dass sie an ihn glaubten. Und im Kapitel 7 können wir sogar lesen, ausdrücklich lesen, dass sie nicht an den Herrn Jesus glaubten. Das finde ich sehr traurig, dass die engsten Verwandten, die mit Jesus aufgewachsen sind und garantiert gesehen haben, wie anders er ist als sie, dass sie einfach nicht an ihn glauben wollten oder konnten. Wir wissen, Bernd hat es vorhin gesagt, durch das Fasten können wir auch nichts erzwingen. Aber was wir tun können, ist, wir können unter Fasten beten für Menschen, die uns nahe sind, die uns lieb und wichtig sind, damit sie eben nicht verloren gehen, sondern erkennen, dass sie diesen Wein oder das Blut des Herrn Jesus brauchen, nicht um äußerlich gereinigt zu werden, um äußerlich irgendwie gut dazustehen, sondern um ein gereinigtes Herz zu bekommen. Ich möchte noch kurz zusammenfassen. Der Wein geht aus. Die Welt bietet keine dauerhafte Freude, sie vergeht mit all ihrer Lust. Das sehen wir auch jetzt, wenn wir die Nachrichten anschalten. Es geht immer um Zerstörung, es geht immer um Abwärtsentwicklung, sowohl beim Klima als auch bei den Finanzen, bei den Krankheiten. bei den Kriegen, die es gibt und die bevorstehen. Es wird immer schlechter. Die Menschen bemühen sich, das aufzuhalten. Die Bemühungen sind auch sicher richtig. Die werden aber nur leider nicht von Erfolg gekrönt sein. Der Mensch ist und bleibt von Jesus getrennt wegen der Sünde. Deswegen sagt Jesus auch zu jedem, der nicht sein Kind ist, was habe ich mit dir zu schaffen? Nichts. Und da hilft es auch nicht, wenn man sich andauernd einer äußeren Reinigung unterzieht, sondern das Einzige, was hilft, ist, das Blut des Herrn Jesus anzunehmen und sich innerlich reinigen zu lassen, sodass wir dann bei Jesus landen und dort mit ihm vielleicht den besten Wein trinken, den es überhaupt gibt. Jesus, danke, dass du uns Wohnungen bereitest in deinem Himmelreich, Herr. Danke, dass du das Beste für uns zum Schluss aufbewahrt hast. Danke, dass wir es glauben und wissen dürfen, weil wir dein Wort kennen. Danke, dass du uns durch deinen Geist es auch aufschließt, Herr, dass wir Verständnis haben. Und ich danke dir auch, Herr, dass du uns auch in diesem Leben schon trägst und begleitest, dass es auch so wertvoll und wichtig und schön ist, in diesem Leben mit dir zu gehen, Herr. Danke, dass du da bist, dass du dich beweist, so wie auf dieser Hochzeit. Sprichst du auch immer wieder zu uns. Wir möchten dich einfach loben und dich preisen und dir die Ehre geben, Herr. Amen.